Ja, guten Morgen. In einem der ältesten Adventslieder, die wir so in Deutschland haben, wo das Weihnachtsgeschehen uns beschrieben wird, haben wir ein Bild. Spricht davon dieses Lied, wie aus der himmlischen Welt, aus der Ewigkeit, still und leise ein Segelschiff kommt und sich der irdischen Welt dann nähert. Und dann gibt es eines Tages, dieses Schiff geht vor Anker und das Schiff ist an Land. Es kommt ein Schiff geladen bis an seinen höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewigs Wort. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt eine teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heilige Geist, der Mast. Der Anker haftet auf Erden, da ist das Schiff an Land. Gottes Wort tut Fleisch werden, der Sohn ist uns gesandt. Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Die Bibel berichtet im Alten Testament immer wieder von Menschen, die bildlich gesprochen an der Kaimauer stehen, am Hafen stehen und nach einem Schiff Ausschau halten. Denn sie warten auf die kostbare Fracht, die das Schiff an Bord hat. Sie warten auf den Sohn Gottes, auf den Messias König. Er sollte als Retter und Erlöser auf diese Welt kommen. Und schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, Adam und Eva, denen wurde in Aussicht gestellt, dass eines Tages einer kommen wird, der den Satan besiegt, der sie zur Sünde verführt hatte. Und dass eines Tages der Erlöser kommt, der die Menschen von ihrer Gottentfremdung befreit und ihnen so den Schuldenberg abnimmt, der sich im Lauf ihres Lebens angehäuft hat. Gott verspricht und versprach einen Erlöser, der nicht nur Israel, sondern die ganze Welt retten und befreien würde und ihr Frieden bringt und eine neue, heile Welt in Aussicht stellt. So sagt zum Beispiel König David in einem Lied: Wie sehnlich warte ich darauf, dass Israels Retter vom Zionsberg kommt. Wenn der Herr die Not seines Volkes wendet, dann werden sie jubeln, die Nachkommen Jakobs. Und der Prophet Jesaja betet in Jesaja 64: O, dass du doch den Himmel zerrissest und herabkämst, Herr. Und er sah vor seinem inneren Augen den Retter kommen und prophezeite 700 Jahre vor der Ankunft des Kindes: Uns ist ein Kind geboren. Der künftige König ist uns geschenkt und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, mächtiger Gott, Vater der Ewigkeit und Friedensfürst. Und Jesaja prophezeite auch, was Gott für Pläne hat mit diesem Erlöser. Und er sagte in Gottes Auftrag: Ich mache dich auch zum Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Nun, wir wissen von diesen Propheten und von den alttestamentlichen Gläubigen, dass leider keiner von denen in den Jahrhunderten der Wartezeit die Ankunft des versprochenen Retters erlebt hat. Alle standen sie sozusagen an der Kaimauer und hielten Ausschau nach dem Schiff Gottes mit dieser kostbaren Fracht, aber niemand von ihnen hat das Schiff einlaufen sehen. Bis es dann eines Tages ein Mann doch erlebt. Sein Leben lang hielt er in Jerusalem am Hafen sehnsüchtig Ausschau nach diesem Schiff und dem Erlöser an Bord. Und dann erlebt er, wie das Schiff vor Anker geht und der Retter an Land kommt in Jerusalemer Tempel. Da hält dieser Mann dann den circa ein Monate alten Sohn Gottes im Arm und jubelt: Meine Augen haben dein Heil gesehen. Und dieser Mann ist einer von den Menschen, die auf der Ankunft des Erlösers gewartet haben und ihm jetzt endlich begegnen. Wir kennen seinen Namen. Er heißt Simeon. Und wir lesen von ihm nur an einer Stelle in der Bibel, im Lukas-Evangelium Kapitel 2. Es heißt dort von ihm: Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm, hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Er war vom Geist Gottes erfüllt. Und er hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht sterben, bevor er den von Gott versprochenen Retter mit eigenen Augen gesehen habe. Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel. Als die Eltern das Kind dorthin brachten und es Gott weihen wollten, wie es nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Meine eigenen Augen habe ich ihn gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Alle Völker sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zur Ehren. Und der Vater von Jesus und seine Mutter wunderten sich über das, was Simeon von dem Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, Mutter Maria: Dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden, damit so ihre innersten Gedanken an den Tag kommen. Dich aber wird der Kummer um dein Kind wie ein scharfes Schwert durchbohren. Simeon ist ein Mensch im Advent, so sage ich mal. Advent heißt ja Ankunft. Simeon war einer, der auf die Ankunft des Retters wartete. Und Menschen im Advent sind wir eben auch. Wir warten auf Weihnachten. Aber eigentlich will die Adventszeit uns in besonderer Weise neu darauf aufmerksam machen, wie Toni vorhin schon sagte, dass unser Retter Jesus wieder in diese Welt zurückkommt. Das hat er ja versprochen. Und das könnte sehr bald geschehen. Keiner weiß das genau wann. Aber wenn er kommt, wird er laut Bibel als unser Erlöser und als Richter der ganzen Welt kommen. Und ich möchte uns heute Morgen Simeon vor Augen stellen, diesen Adventsmenschen. Und wir werden, denke ich, einige Parallelen auch zu unserem Leben im Advent entdecken. Wir wollen sehen, wie Simeon den Messias Jesus erwartet hat und wie er ihm dann begegnet ist. Und davon können wir für unser Leben lernen. Simeon, sein Name bedeutet, zu Deutsch übersetzt, Erhörung. Simeon oder auch kurz Simon, das war auf der einen Seite ein ziemlich gewöhnlicher Name in Israel, aber vielleicht haben seine Eltern diesen Namen auch mit Bedacht gewählt. So wie Ulrike, meine verstorbene erste Frau, und ich unseren Sohn Simon genannt haben, weil wir nach jahrelangem Beten und Hoffen eine Gebetserhörung erlebten und Gott uns noch ein Kind geschenkt hatte. Erhörung, das war ein passender Name für den Mann, der damals auch die Erhörung seiner Gebete im Tempel in den Armen halten durfte. Er hatte so sehnsüchtig gewartet und sicher auch um das Kommen des Messias gebetet und jetzt endlich war sein geduldiges Warten belohnt worden. Deshalb mein erster Gedanke zu Simeon: Simeon, das ist ein Wartender. Besonders die Kinder verbinden mit dieser Adventszeit eine Wartezeit. Und wir haben vorhin dieses tolle Lied miteinander gesungen vom Adventskalender. Und sie warten auf die Erfüllung ihrer Wunschzettel, Wünsche. Aber ich glaube auch, dass wir Erwachsenen, ja jeder von uns hier so seinen inneren Wunschzettel hat, auf dem unsere Herzenswünsche stehen. Und eine persönliche Frage: Worauf wartest du ganz sehnsüchtig? Was steht bei dir ganz oben auf der Liste? Vielleicht auf Frieden in der Welt oder Heilung und Gesundheit oder auf Versöhnung mit jemandem. Oder auf die Rente, das erste Enkelkind, einen Ehepartner. Auf Simeons Wunschliste stand etwas eher Ungewöhnliches ganz oben. Und darauf wartete er schon sein ganzes Leben lang. Worauf lohnt es sich, ein Leben lang zu warten? Worauf lohnt es sich, sein Leben total auszurichten? Auf Simeons Wunschzettel stand keine Weltreise. Sein Wunsch war es nicht, erfolgreich, berühmt und reich zu werden. Nein, Simeon wartete worauf? Vers 25 sagt es uns, er wartete auf den Trost für Israel. Und was bedeutet das? Nun, mit Trost ist hier nicht einfach tröstende Worte gemeint, sondern er wartete auf Trost durch eine ganz bestimmte Person. Er wartete auf den Helfer und Retter Israels, und Simeon wird uns von Lukas beschrieben als ein Mann, der gottesfürchtig war und sich treu an Gottes Wort hielt. Und da hat er ganz sicher auch das Jesaja-Buch gekannt, zum Beispiel Kapitel 40, wo wir lesen, tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Warum wird Gottes Volk getröstet und womit? Vers 2, eure Schuld ist beglichen, heißt es. Und jetzt kommt's. Vers 5, der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Simeon wartete auf Trost, das heißt, er wartete auf nichts Geringeres, als dass Gott sichtbar in diese Welt kommt. Simeon wollte den sehen, der allen Menschen Trost gibt, weil er ihre Sünde und Schuld vergibt und weil er der Erlöser ist. Und Simeon wartete auf den, der allen Menschen Zuversicht und Hoffnung gibt, der sich in Liebe um sie kümmert. Simeon war ein Wartender. Er wartete auf den prophetisch angekündigten Messias, den Gottessohn. Und weißt du, wieso er zu diesem Kreis der Wartenden gehörte? Es hatten ja längst nicht alle Menschen damals diese tiefe Sehnsucht nach dem Retter in ihrem Herzen, auch in Israel nicht. Simeon wartete auf den Trost, sagt uns Vers 25, warum. Er war fromm und gerecht, so wörtlich. Gerecht, das heißt, er hielt sich treu an Gottes Willen im Gesetz. Altes Testament. Er war ein Wartender, weil er gottesfürchtig war und Gottes Wort ernst genommen hat. Er nahm nicht nur die Zusagen der Heiligen Schrift für bare Münze, sondern auch die Ansagen, die Gott darin macht. Er sagt auch nicht, dieses alte Buch, diese alten Texte, was soll ich damit, was helfen die mir heute unter römischer Besatzung? Was helfen sie mir in meinen Fragen und täglichen Sorgen eigentlich? Er glaubte der Bibel, dass Gott den Retter schickt und dass dann alles gut und anders wird für die Menschen. Er glaubte daran, dass Gott sein Wort wahrmachen würde, obwohl er schon seit Jahrhunderten gesagt hatte und es hieß in der Schrift, der Retter wird kommen. Jahrhunderte waren vergangen, aber der Retter war nicht gekommen. Tja, sollte man trotzdem weiter hoffen und beten und damit rechnen? Oder war das vergeblich? Hatte man vielleicht diese Gottesworte irgendwie falsch verstanden und ausgelegt? Simeon dachte anders. Er erwartete den Messias-Retter und betete darum, dass er endlich kommen möge. Und Simeon erlebte es dann. Und es bewahrheitete sich das, was er ja immer geglaubt hatte, nämlich, dass Gott wirklich Wort hält. Er erkannte in diesem kleinen Kind auf den Armen von Maria den Retter der Welt, auf den er schon lange gewartet hatte. Nur weil Simeon den Aussagen der Bibel glaubte, wartete er auf den Retter. Und nur deshalb erkannte er auch schließlich den Retter. Viele andere, die gleichzeitig mit ihm im Tempel waren zu der Zeit, merkten gar nichts und hielten Jesus für nichts Besonderes. Wir sind heute in einer ähnlichen Situation wie Simeon damals. Jesus hat es uns in der Bibel ja immer wieder schriftlich gegeben, ich komme bald wieder. Er hat nicht gesagt, wann. Nur, dass das ganz plötzlich passiert und dass dann alle Welt es sehen kann. Es ist wie ein Blitz, der am Nachthimmel plötzlich aufblitzt. Nur dass es, ja, und wer glaubt das heute noch? Das ist die Frage. Wer wartet wirklich auf diesen Retter, diesen Jesus? Ich frage mal ganz persönlich, gehörst du zu denen, die auf Jesus warten? Der Apostel Petrus prophezeite mal Folgendes und sag mal selbst, ob diese Prophetie nicht wirklich in unserer Zeit jetzt in Erfüllung gegangen ist. In der letzten Zeit dieser Welt werden Menschen auftreten, die nur ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sich über euch Christen lustig machen und sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Wo bleibt Jesus denn? So fragen nicht nur ungläubige Spötter. Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Sollte das wirklich stimmen, was heute doch kaum noch überhaupt ein Mensch glaubt und für realistisch hält, dass Jesus nach 2000 Jahren angekündigter Rückkehr doch noch sichtbar auf diese Erde zurückkommen wird, um seine Freunde zu erlösen und seine Gegner zur Rechenschaft zu ziehen und sie zu vernichten? Wird das wirklich geschehen? Was glaubst du? Kann man das denn so genau wissen? Hier können wir vom Simeon lernen. Simeon verließ sich auf die Ankündigung Gottes in seinem schriftlichen Wort und wurde dann nicht enttäuscht. Auch wir werden niemals enttäuscht, wenn wir der Bibel glauben. Sie sagt, Jesus wird wiederkommen und wir werden ihm dann gegenüberstehen und ihm ins Gesicht sehen und ihn so sehen, wie er wirklich ist, beschreibt der Apostel Johannes dieser Situation. Nun, vielleicht glaubst du das alles, aber irgendwie fehlt diese Erwartungshaltung, wie sie Simeon hatte. Sag mal ehrlich, was bedeutet dir diese biblische Ankündigung, dass Jesus wiederkommt? Wartest du auf sein Kommen? Hältst du das für möglich, dass er noch zu deinen Lebzeiten kommt? Betest du manchmal, Jesus, komm bitte bald wieder? Lass mich das doch noch erleben. Hältst du Ausschau nach ihm, wie eine wartende Braut an der Hafeneinfahrt das Schiff erwartet, auf dem ihr Geliebter anreist? Wenn das nicht so ist, und ich gebe zu, bei mir ist das auch nicht so ausgeprägt, ja, dann müssen wir uns fragen, was hindert mich daran, Jesus gespannt zu erwarten? Hängen wir zu sehr an dieser schönen, aber vergänglichen Welt? Oder lieben wir Jesus viel zu wenig? Oder halten wir an einer Bibelauslegung fest, die behauptet, bevor Jesus wiederkommen kann, muss erst noch dies und das alles in Gottes Heilsplan geschehen sein? Ich bin nicht überzeugt davon, dass die Auslegungen mancher heutiger Endzeitpropheten und Spezialisten wirklich richtig sind. Die meinen, genau zu wissen, wie so dieser Endzeit-Fahrplan abläuft und wie das dann alles läuft am Ende. Und so frage ich mal, welches von den Endzeitzeichen, das zum Beispiel in Matthäus 24 oder Lukas 21 genannt wird, ist denn ganz sicher noch nicht erfüllt? Und wenn da noch was offen sein sollte, könnte es denn nicht innerhalb kürzester Zeit sich erfüllen? Wir haben in letzter Zeit gesehen, wie sich über Nacht politische Verhältnisse dramatisch verändern können. Wir sehen auch, wie apokalyptische Naturkatastrophen sich ganz plötzlich ereignen. Und ich muss immer, wenn Israel im Krieg ist, denken, das kann sich alles ganz schnell zum endzeitlichen Krieg in Armageddon, in Israel ist das ja, entwickeln, oder nicht? Und vielleicht lebt ja der angekündigte Antichrist schon. Der Apostel Johannes sagt uns jedenfalls, dass viele Antichristen in der Welt sind. Und wer kann schon sagen, wer von denen der berühmt-berüchtigte Letzte sein wird? Jesus sagt uns im Lukas-Evangelium 21 im Zusammenhang mit den Endzeitzeichen, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann ist eure Erlösung nahe. Und er rät uns in Matthäus 24, dass wir jederzeit bereit sein sollen für sein Kommen. Und deshalb erwarte ich ehrlich gesagt nicht den Antichristen, auf den warte ich nicht, sondern ich warte auf Jesus Christus. Denn auf sein Kommen sollten wir jederzeit innerlich gefasst sein und nicht sagen, wie der untreue Diener in einem Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat, der sagte, ach, mein Herr, der kommt noch lange nicht. Wer so denkt, der kann ganz schön schnell vom Gegenteil überrascht werden. Jesus jedenfalls hat uns ein Gebet gelehrt, dass wir immer wieder aufrichtig beten sollten. Wir kennen das alle. Unser Vater im Himmel, dein Reich komme. Wenn wir das beten, wisst ihr, was wir da erbitten? Das bedeutet, Jesus, bitte komm zu uns in diese Welt und richte deine Herrschaft auf hier. Simeon war einer, der auf Jesus wartete. Und ich will auch so einer sein. Aber da ist noch etwas anderes, ein zweites, was ich gerne ausführen würde. Simeon ist ein geführter Mensch. Wir lesen in unserem Text, Simeon war vom Geist Gottes erfüllt und der hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht sterben, bevor er den von Gott versprochenen Retter mit eigenen Augen gesehen habe. Und Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel. Wir erfahren hier, dass der heilige Gottesgeist das Leben von Simeon erfüllte und auch bestimmte. Und es wäre sicher gut, wenn wir uns mal fragen, wie ist das eigentlich bei mir? Bin ich auch so ein Mensch, der von Gottes Geist erfüllt ist und auch von ihm geführt wird? Oder kenne ich solche Erfahrungen gar nicht? Bestimme ich mein Leben selbst, rede, was ich will, tue, was ich will? Die Bibel zeigt uns, wer wie Simeon Gott liebt und ernst nimmt und seinem Wort vertraut. Und wer sich dazu noch nach Jesus sehnt und nach seiner Erlösung, dem will Gott seinen Geist schenken. Und dieser Geist macht es dann möglich, dass wir von Gott geführt werden. So wie Simeon. Er war ein Mann, der in seinem Leben und in seinen Entscheidungen von Gottes Geist bestimmt wurde. Und der Heilige Geist bewirkte in seinem Leben drei Dinge. Er gibt Simeon die Zusage, dass er noch vor seinem Tod den Retter sehen werde. Zweitens, er führt Simeon zum richtigen Zeitpunkt in den Tempel. Und drittens, er gibt Simeon die Erkenntnis, dieses Kind ist der Erlöser. Und das führt ihn zum Gotteslob. Und ich will diese drei Wirkungsweisen des Heiligen Geistes noch kurz erklären und dann auf unser Leben auch übertragen und anwenden. Also, der Heilige Geist macht Gottes Reden persönlich. Wenn wir Simeon gefragt hätten, woher weißt du, dass der Messias kommt, dann hätte er geantwortet, weil es so in den Heiligen Schriften steht. Und woher weißt du, dass du ihn noch zu deinen Lebzeiten treffen wirst? Dann wäre die Antwort gewesen, Gott hat es mir innerlich klar gemacht durch seinen Geist. Und wir erkennen nun hier, wie Gottes Wort und Gottes Geist zusammenwirken und bemerken, in der Bibel, da findest du Gottes Plan und Willen ganz allgemein für alle Menschen. Und der Heilige Geist macht dir in deinem Inneren klar, dass Gottes Wort dir persönlich gilt, dass du ganz konkret gemeint bist. Ich nenne mal zwei Beispiele. In der Bibel schreibt David von sich, der Herr ist mein Hirte. Und der Heilige Geist macht mir klar, auch ich kann den Herrn Jesus als meinen Hirten erleben. Dann sage ich auch, der Herr ist mein Hirte. Und die Bibel prophezeit, Jesus kommt wieder und nimmt alle, die an ihn glauben, mit sich in sein ewiges Königreich. Und der Heilige Geist gibt mir die Gewissheit, wenn Jesus kommt, nimmt er auch mich mit in sein himmlisches Reich. Sehen wir dieses wunderbare Zusammenwirken von Gottes Wort und seinem Geist? Lasst uns doch Gott immer wieder bitten, dass er uns beim Bibellesen die Gottes Worte durch seinen Geist so richtig persönlich und lebendig macht und bedeutsam, sodass wir verstehen, ich bin gemeint. Gott redet zu mir ganz persönlich. Und so mit Hilfe der Bibel und Unterstützung des Geistes Gottes können wir gottesfürchtig leben im Advent, in der Zeit vor dem zweiten Kommen unseres Herrn. So wie Simeon lebte vor dem ersten Kommen des Herrn Jesus. Ja, der Heilige Geist macht aber nicht nur Gottes Reden in der Bibel für uns persönlich lebendig, sondern er macht auch noch ein zweites. Der Heilige Geist führt uns ganz konkret. Wir wissen nicht genau, wie das damals war, aber Simeon bekam irgendwie innerlich den Auftrag vom Heiligen Geist: Geh jetzt in den Tempel. Wir können es auch wohl so beschreiben: Simeon hatte den starken Eindruck, er sollte sich aufmachen zum Tempel. Und er gehorchte dieser inneren Stimme und ging los und erlebte dann Gottes perfektes Timing. Er kam genau in dem Moment dort an, als Maria und Josef das Jesusbaby Gott weihten. Und in diesem kleinen Zeitfenster begegnen sich nun Simeon und der Erlöser. Und es heißt in Vers 27, Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel. Simeon hörte und sah keinen Engel, der ihm sagte: Geh jetzt in den Tempel. Zu Zacharias und Maria kamen Engel und kündigte dann die Geburt ihres Kindes an. Auch die Hirten auf dem Felde hörten durch himmlische Boten von der Geburt Jesu. Simeon nicht. Simeon hatte auch keinen Traum wie Josef, als Gott ihm sagte, er soll Maria heiraten. Und Simeon hörte auch keine Stimme vom Himmel, sah kein Licht, so wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Und Simeon hatte auch keine Vision wie Petrus auf dem Flachdach in Joppe zum Beispiel. Du siehst, Gott hat viele Wege, um zu uns zu reden. Er hat da keine Schablonen, wie er seine Kinder führt. Den Simeon führte er durch eine eher unspektakuläre Eingebung, durch einen Eindruck, ein inneres Drängen, jetzt loszugehen in den Tempel. Und genauso führt der Heilige Geist seine Leute in der Regel bis heute. Ich denke, dass ihr das auch so schon erfahren habt. Allerdings besteht da die Gefahr, dass wir diese stillen Anregungen des Geistes in uns leicht überhören. Und deshalb ist das gerade so wichtig, ein Herz zu haben, das so auf Gott ausgerichtet ist und dass wir den aufrichtigen Wunsch haben, seinen Willen auch zu tun. Wenn wir so wie Simeon total auf Gottes Wort und auf Jesus ausgerichtet leben, dann werden wir auch die leise Stimme des Heiligen Geistes nicht überhören, der uns Gottes Aufträge gibt und uns seine Wege führt. Der Simeon wusste, der Retter kommt. Er wusste das aus der Bibel. Und der Geist Gottes in ihm führte ihn konkret zur rechten Zeit, zu den richtigen Menschen, zum richtigen Ort. Und so fand und erlebte Simeon Jesus. Jetzt zu uns. Wir halten ja in der Bibel auch Aufträge Gottes, zum Beispiel diesen allgemeinen Auftrag, den Missionsbefehl. Geht hin in die ganze Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dieser Auftrag gilt jedem Christen. Die Frage aber, woher sollen wir jetzt wissen, in welches Land wir gehen sollen oder ob wir in Deutschland bleiben sollen oder wo da in Deutschland? Und zu konkret welchen Menschen von den Tausenden in unserer Umgebung schickt Jesus uns denn? An welchem Tag und zu welcher Stunde? Das alles zeigt dir die Bibel nicht. Sondern da sind wir angewiesen auf die Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns Christen wohnt. Und der ist es, der uns konkret führt durch Eingebungen und Eindrücke, durch Umstände oder auch Anfragen von anderen. Verschiedene Wege hat er da. Oder in der Bibel gibt dir Jesus den allgemeinen Auftrag: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wie du diese Liebe aber nun konkret leben kannst in deinen Beziehungen, das macht dir Gottes Geist klar. Und er gibt dir dann Ideen und regt dich zu liebevollem Handeln an. Also die Bibel zeigt dir Gottes allgemeinen Willen und der Heilige Geist führt dich ganz konkret. Das hört sich vielleicht jetzt so einfach an, ist aber in der Praxis nicht immer so eindeutig zu entscheiden. Da fragst du dich vielleicht öfter, ist dieser Wunsch jetzt und diese Idee, die ich habe, ein Impuls des Heiligen Geistes oder bilde ich mir das irgendwie ein? Es ist gut, wenn man da innerlich wachsam bleibt und einiges auch dabei bedenkt. Zum Beispiel, der Heilige Geist wird uns zu nichts bewegen, das eindeutig gegen Gottes Gebot verstößt. Kann man nicht den Geist gegen das Wort Gottes ausspielen. Und ein zweiter Gedanke, jemand sagte einmal richtig, finde ich, der Heilige Geist ist ein ausgesprochener Freund des gesunden Menschenverstandes. Und er sagt damit treffend, wir sollen nicht denken, je verrückter die Ideen, desto geistlicher sind sie. Drittens, der Heilige Geist unterstützt keine egozentrischen Wünsche, sondern der bekämpft sie. Trotz mancher Schwierigkeiten, da innere Leitung durch den Heiligen Geist immer richtig zu erkennen, da gilt ja, vertrau der Bibel und dem Heiligen Geist, dass sie dich den richtigen Weg führen, und rechne ganz konkret immer wieder in den verschiedenen Situationen damit. Auch wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, was du tun oder sagen sollst, unternimm konkrete Schritte im Glauben an Gottes Beistand. Und manchmal zeigt er dir dann erst hinterher, dass das genau richtig war. So ist meine Erfahrung jedenfalls. Nun ein drittes noch. Der Heilige Geist führt uns dahin, Jesus zu erkennen und Gott zu loben. Was mich nun noch mehr erstaunt als das perfekte Timing, zur richtigen Zeit im Tempel zu sein, um Jesus zu treffen, ist dieses. Der Simeon erkennt in diesem kleinen 40 Tage alten jüdischen Jungen, in diesem hilflosen Baby, den Retter der Welt. Es heißt, Simeon folgte einer Eingebung des Geistes, ging in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus dorthin brachten und es Gott weihten, wie es nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen, dein Heil. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Gehört da nicht wahrhaftig so ein neues Sehen dazu und eine ordentliche Portion Glauben, um in diesem kleinen Jesuskind die Erhörung seiner Gebete zu sehen und die Erfüllung der biblischen Zusagen in Bezug auf den Messias? Simeon nahm dieses Jesuskind auf den Arm und fing an, ganz laut und deutlich Gott, den Retter, zu preisen. Alle im Tempel konnten das hören, wie sehr Simeon sich ganz öffentlich und ohne Scham freute über Jesus. Und denk mal, Jesus war äußerlich nicht von einem gewöhnlichen Kind zu unterscheiden. Er konnte nicht plötzlich auf wundersame Art und Weise sprechen, sodass er Simeon hätte sagen können, hallo Simeon, ich bin der Messias. Und er hatte auch keine Aufschrift auf den Windeln vor sich, Gottes Sohn. Wie erkannte denn Simeon den Retter bloß? Das hatte nur durch das Wirken des Geistes erkannt. Er machte ihm das klar und öffnete ihm das Herz und den Mund zum öffentlichen Lob Gottes und dazu, dass er die Größe und die Bedeutung von Jesus öffentlich bekannt machte und herausstellte. Und das ist bis heute so. Es ist für uns Menschen grundsätzlich unmöglich, ohne die Unterstützung des Heiligen Geistes zum Glauben an Jesus Christus zu kommen. Wenn du also Gott lobst und dankst für Jesus und glauben kannst, dass er der Sohn Gottes ist, der auch für dich gestorben und auferstanden ist und dir deine Sünde vergeben hat, dann hat der Heilige Geist das in dir bewirkt. Und wenn du sagen kannst wie Simeon, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn jetzt kenne ich meinen Erlöser, dann verdankst du dies dem Wirken des guten Gottesgeistes. Der Heilige Geist führt uns dahin, Jesus zu erkennen und Gott zu loben. Also danken wir doch Gottes Geist immer wieder für dieses Wunder, dass er uns Jesus gezeigt und erklärt hat. Und bitten wir ihn darum, dass er das noch bei vielen Menschen in unserer Umgebung auch so macht, dass noch viele in Jesus ihren Retter sehen und ihn dann anbeten und ihn verehren. In mir ist eine Sehnsucht. Ich möchte auch so ein Geführter sein wie Simeon, auch so ein Adventsmensch wie er, der erstens gespannt wartet auf Jesus, den kommenden Herrn und Erlöser, und zweitens, der durch Gottes Geist bewegt und geführt wird auf dem Weg Jesus entgegen. Und dann drittens, dem wichtig ist, Gott zu preisen und Jesus öffentlich bekannt zu machen, so wie Simeon. Das möchte ich von ihm lernen. Amen.